Also zuerst noch ein paar Worte zu der stillen Zeit. Das ist ja generell eine gute Sitte, ein guter Brauch, wenn wir uns Zeit nehmen, um uns persönlich mit der Bibel auseinanderzusetzen und uns auch davon betreffen zu lassen. Und hier bei uns in der Freizeit machen wir das ja so, dass wir euch dabei eine kleine Hilfe geben wollen, insofern, dass wir euch einige Texte vorschlagen und auch dazu noch einige Fragen stellen und das dann hinterher versuchen, in dem Kreis, in dem wir hier sind, zusammenzutragen, auszutauschen über diesen Bibeltext. Ich werde euch also heute ein kleines Blättchen auslegen, das ist schon fertig, muss nur noch kopiert werden, und darauf werden dann für jeden der noch kommenden Tage, das heißt ab morgen, Samstag, bis dann zum Ende der Freizeit, wird für jeden Tag ein kleiner Bibeltext da sein. Ich habe Gleichnisse herausgesucht, Gleichnisse, die wir so nicht intensiv besprechen werden, also durch meine Bibelarbeit. Ich habe kurze Gleichnisse ausgewählt, sodass dann viel Zeit bleibt, auch darüber nachzudenken, dass es nicht sehr lange Texte sind, sondern kurze, in sich geschlossene Texte. Und wir werden nicht jeden Einzelnen hier am Morgen besprechen, sondern immer dann denjenigen, der für den Tag vorgesehen ist, an dem wir auch die Austauschzeit haben. Also am Sonntagmorgen haben wir hier einen normalen Gottesdienst, da haben wir keine Austauschzeit. Ich werde euch trotzdem einen Text geben, über den ihr nachdenken könnt, euch Gedanken darüber. Wir werden dann am Montag hier normale Bibelarbeit haben und da werden wir dann den Text für Montag gemeinsam besprechen. Aber wie gesagt, dieses gemeinsame Besprechen ist ja nur so ein Plus, was dazukommt, um dann nochmal die Gedanken der anderen mitnehmen zu können. Das persönliche Auseinandersetzen ist davon ja gar nicht betroffen. Ich habe euch dann jeweils zu dem Text 5 Fragen gestellt, die euch helfen sollen, den Text etwas besser zu durchdenken, zu strukturieren. Ich hoffe, ihr kommt gut damit zurecht. Ich werde euch das nachher dann noch auslegen. Ich muss mal sehen, entweder beim Mittagessen oder wenn das da schlecht geht, organisatorisch dann heute Abend. Aber ich werde sehen, dass ich es am Mittagessen euch schon hinlegen kann. Also soweit zur stillen Zeit. Dann kommen wir zu dem Text, den ich heute Morgen etwas genauer betrachten will mit euch. Und das ist ein Gleichnis, oder eigentlich müsste ich sagen, es sind 2 Gleichnisse. Manches Mal, und das haben wir schon in den letzten Tagen so erfahren, da verflicht Jesus 2 verschiedene Gleichnisse miteinander, 2 Bilder. Erinnert euch, da war beispielsweise das Bild der Lampe, die man nicht im Keller verstecken soll. Und dann direkt in dem Zusammenhang erklärt Jesus noch ein anderes Gleichnis, nämlich vom Auge und dem Körper. Und das ist dieselbe Funktion. Und heute geht es auch um ein Gleichnis oder wie gesagt um 2 Gleichnisse, die eigentlich ein und dasselbe aussagen sollen. Jesus benutzt 2 Bilder aus dem Alltag, um uns eine geistliche Wahrheit vor Augen zu führen. Und wir lesen dieses Gleichnis, diese 2 Gleichnisse im Lukas-Evangelium, Lukas 5, Vers 36 bis 39. Lukas 5, Vers 36 bis 39. Diese Gleichnisse finden wir auch im Matthäus-Evangelium, Matthäus 9, Vers 16 und folgende, und auch im Markus-Evangelium, Markus 2, Vers 21 und 22. Ich lese den Text, wie er im Lukas-Evangelium steht, Lukas 5, ab Vers 36. Und er, hier ist Jesus mit gemeint, und er sagte auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand trennt einen Lappen von einem neuen Kleid und setzt ihn auf ein altes Kleid. Sonst wird der das Neue zertrennen und zum Alten wird der Lappen vom Neuen nicht passen. Und niemand schüttet neuen Wein in alte Schläuche. Sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird auslaufen und die Schläuche werden verloren sein. Vielmehr muss man neuen Wein in neue Schläuche schütten und niemand, der alten getrunken hat, will neuen. Denn er sagt, der alte ist bekömmlicher. Soweit dazu. Also 2 Bilder. Generell ist die Sache klar. Es gilt um das Verhältnis zwischen alt und neu. Das ist hier das Gegenüber. Und zwar auf der einen Seite alte Kleider, neue Kleider, alter Schlauch, alter Wein, neuer Wein. Also immer wieder dieses Alt und Neu wird einander gegenübergestellt. Wir sollten jetzt nicht zu vorschnell das Gleiche schon interpretieren und zuzuordnen versuchen. Wir könnten hier jetzt ganz schnell einmal aus dem Ärmel schütteln. Aha, hier geht es um Alt und Jung. Und Alt und Jung ist normalerweise die Alten und die Jungen. Also heißt das, die Alten und die Jungen passen nicht zueinander. Wir machen also eine Seniorengemeinde auf und wir machen eine Jugendgemeinde auf. Nicht? Nehmen wir das als Tipp mit nach Hause. Wäre ja eine Möglichkeit. Nein, darum geht es hier nicht. Also muss ich deutlich sagen, es geht hier nicht darum, dass wir altersspezifische Gemeindearbeit machen sollen. Darüber könnte man sich getrennt Gedanken machen. Allerdings die deutlichen Anweisungen, die wir im Neuen Testament finden, sagen uns eher, dass da alt und jung zusammengehören. Da sind dann übrigens auch verschiedene Nationalitäten, nicht? Die Griechen und die Juden, die zusammengehören, verschiedene kulturelle und soziale Milieus, das sind die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, die gehören alle im Neuen Testament zusammen. Also dieses Gruppen aufzuteilen, die eine gruppenspezifische Gemeinde machen, das steckt weder in diesem Text noch eben in anderen Aussagen, die wir in dem Neuen Testament finden. Vielleicht können wir noch einen kleinen Blick darauf werfen, was denn so vorher und hinterher geschieht. Das ist uns ja sonst immer auch eine Hilfe. Also wenn wir einmal das Kapitel 5 anschauen, das beginnt mit dem Fischzug des Petrus. Also Petrus, der von Jesus berufen wird und dann Jesus ihm diesen Auftrag gibt, geh nochmal heraus auf den See, werf nochmal die Netze aus und durch wunderbare Art und Weise fängt er mehr Fische als je zuvor. Danach haben wir dann die Heilung eines Aussätzigen ab Vers 12, dann die Heilung eines Gelähmten ab Vers 17, dann die Berufung des Levi und ein Mahl mit den Zöllnern ab Vers 27. Dann nimmt Jesus Stellung zu der Frage des Fastens, also die Jünger des Johannes fasten und die Juden fasten, das hatten wir gestern schon besprochen, und warum fasten deine Jünger nicht? Und die Antwort darauf ist, die werden später auch fasten, aber jetzt bin ich noch bei ihnen und da gibt es keinen Grund, da gibt es Wichtigeres als zu fasten. Das ist das, was vorher kommt, ehe dieses Gleichnis vom Alten und vom Neuen hineingebracht wird. Und direkt danach geht es weiter, dass nämlich die Pharisäer sich an ihn wenden, weil seine Jünger die Sabbatgebote nicht gehalten haben. Wenn wir genau hinschauen, merken wir allerdings, es sind die Sabbatgebote, wie sie von den Pharisäern interpretiert worden sind. Nicht die Sabbatgebote, wie sie im Alten Testament zu finden sind. Es geht insbesondere darum, dass sie durch die Felder streiften, um dort Ähren auszureißen und dann die Hülsen davon zu entfernen, die Spelzen und das dann zu essen. Und da wurde ihnen gesagt, das ist Übertretung des Sabbatgebotes, so wie wir als Pharisäer das verstehen. Das kommt dann direkt danach. Und dann kommt die Heilung eines Mannes, eines Kranken am Sabbat, das wird dann wieder ab Vers 6 gesagt, es geschah bei einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte und da war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Also hier wieder diese Gegenüberstellung. Das ist, wenn wir jetzt direkt vorher und nachher sehen, was merken wir? Direkt vorher ist Begegnung mit den Zöllnern und dann Konfrontation mit den Pharisäern. Zwar die Pharisäer, die kommen, warum fastet ihr nicht? Direkt danach wieder Konfrontation mit den Pharisäern, nämlich, warum arbeitet ihr am Sabbat? Warum heilst du denn am Sabbat Menschen? So ist uns relativ naheliegend, dass dieses Gleichnis sich in erster Linie auch auf diesen direkten historischen Kontext bezieht, nämlich auf die Forderungen der Pharisäer. Und Jesus dazu Stellung nimmt. Das ist das, was jetzt direkt die Situation angeht, in der es geschrieben und gesprochen worden ist. Wir müssen dann in der zweiten Linie natürlich auch fragen, was bedeutet das heute für uns? Was können wir daraus ziehen? Aber das möchte ich erst einmal voneinander getrennt behandeln. Es sind zwei Bilder, beides Bilder, die den ganz normalen Alltag der Juden zur Zeit Jesu in Israel vor Augen führen. Einmal ist es das Flicken von Kleidern. Also das ist uns heute ja ein bisschen fremd geworden, zumindest manchen, denn heute werden Kleider ja nicht mehr geflickt, die werden weggeschmissen und neue gekauft. Also keiner erhebt Protest, dann habe ich den Eindruck, das stimmt. Naja, nicht ganz. Es gibt auch noch ein paar Leute, die flicken mal. Es gibt dann auch manche Jugendliche, die reißen extra ein Loch und werden noch sauer, wenn man dann das noch flickt hinterher. Das gibt es auch. Das gab es damals nicht so sehr. Also hier geht es darum, ein Kleidungsstück ist kaputt und dieses kaputte Kleidungsstück soll repariert werden. Soll geflickt werden. Und jetzt ist die Frage, wie geht man dabei vor? Und das zweite Bild ist dann eines aus der Landwirtschaft, nämlich Weinanbau. Und diejenigen von uns, die aus Süddeutschland kommen, die wir sind mit Weinanbau vertraut. Da gibt es an jeder Ecke irgendeinen Weinberg. Manche haben dann noch zu Hause eine Weinkellerei, nicht? Und dann kann man da auch noch einen trinken. In Norddeutschland sind die Leute da ein bisschen zurückgehalten, dann es wächst ja auch nicht so viel Wein, nicht? Also man kann es ja probieren, aber hier wächst nicht so viel. Also das ist dann insbesondere ein Beispiel für euch als Süddeutsche, wenn ihr aus Süddeutschland kommt oder eben gerne Wein trinkt. Aber bleiben wir erstmal beim ersten Gleichnis. Das ist also das, was die Alltagsarbeit der Hausfrau etwas erläutert. Und jetzt könnte ich euch als Hausfrau fragen, einmal, ihr habt zu Hause möglicherweise wie wir einen Schrank, also wir haben so in der Diele, nennt man das bei uns, nicht? Also so ein altes Bauernhaus, da haben wir so einen Schrank und da sind alle möglichen alten Kleidungsstücke drin. Das ist die Arbeitskleidung. Also wenn irgendwas Schmutziges, Dreckiges getan werden soll, der Garten umgegraben, Holz gespalten und so, dann nehmen wir die Kleidung aus diesem Schrank. Und nun stellt euch einmal vor, bei dieser ganzen Arbeit, dem Holzspalten, da zerreißt eine Hose. Und eine Frage, würdet ihr jetzt hingehen in ein Bekleidungsgeschäft, Herrenausstatter, Hugo Boss Anzug kaufen für 500 Euro, dann schnippelt ihr dabei ein Stückchen Stoff heraus und näht das auf die Arbeitshose, die zum Garten umgraben da ist. Ist das richtig? Macht ihr das so? Also ich höre keine große Begeisterung im Zustimmen. Ich glaube, im Normalfall macht man das auch nicht so. Das ist ja vollkommen unsinnig. Das wäre ja vollkommen verrückt. Da machen wir das Neue kaputt, um das Alte zu reparieren. Das bringt doch gar nichts. Und genau dieses Bild nimmt Jesus hier vor Augen. Und er nimmt ja gerade solch ein Bild, wo er etwas überspitzt und wo jeder Zuhörer sofort sagt, so verrückt kann doch gar keiner sein. Ja, und wenn man jetzt etwas tiefer nachdenkt, die Pharisäer, die dazuhören, die müssten sich jetzt natürlich die Frage stellen, ja, was bedeutet das denn für uns? Machen wir vielleicht gerade dieses Verrückte? Was wir bei der Kleidung nie tun würden, machen wir das vielleicht im geistlichen Bereich? Das ist die Herausforderung, vor der wir da stehen. Also einerseits klar, das Neue wird nicht kaputt gemacht, denn hier steht ja, niemand trennt einen Lappen von einem neuen Kleid. Übrigens bei den Parallelberichten im Matthäus und bei Markus, da steht da nur von einem neuen Stück Stoff oder einem ungewalkten Stück Stoff. Hier bei Lukas, da verschärft Jesus das Ganze noch. Es geht nicht nur um ein neues Stück Stoff, sondern es geht um ein ganz neues Kleid. Das ist ja noch aufwendiger, noch teurer. Wäre noch mehr verrückt, das zu zerschneiden als ein neues Stück Stoff. Das wird also Ganze noch überspitzt. Also niemand zertrennt das Neue, um das Alte zu flicken. Und das hat mehrere Punkte. Erst einmal habe ich erwähnt, das neue Stück der neue Kleid geht dadurch kaputt. Ist unbrauchbar. Können wir dann auch wegschmeißen. Zweitens tut das meistens dem alten Stück Stoff auch nicht gut. Denn wenn ich jetzt einmal zurückgehe auf die Parallelberichte, da wird von ungewalktem Stoff geredet. Und ungewalkter Stoff, das war so, wenn man den die erste Male gewaschen hat, dann schrumpfte der, dann wurde der kleiner. Was passierte also, wenn man jetzt einen größeren Flicken hat, näht den rein, das schrumpft, dann kann es sein, dass auch das alte Stück, was ja schon geschrumpft ist, zerrissen wird durch das neue Stück Stoff, was da eingenäht ist. Das heißt also, jetzt diene ich weder da mit dem neuen Kleid, dem schade ich, wenn ich was rausschneide, und dem alten Kleid schade ich auch, weil durch das neue Stück Stoff das alte Kleid ebenfalls geschädigt wird und kaputt gemacht wird. Also hier merken wir, die Handlung ist an sich für eine Hausfrau damals und wahrscheinlich auch heute vollkommen klar, das ist absurd, so zu handeln. Jetzt ist die Frage eben, was ist damit wohl eigentlich gemeint? Ich habe nicht umsonst auf den Kontext hingewiesen, in dem das Ganze steht. Ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst an dieser Stelle erzählt hat, dieses Gleichnis, um den Pharisäern etwas vor Augen zu führen. Ja, und was will er ihnen vor Augen führen? Was könnte in diesem Fall das Alte sein? Nun, wir kennen alle diese Antithesen aus der Matthäusevangelium. Die sind in der Bergpredigt und da steht dann, die Alten haben euch gesagt, und dann Jesu, ich aber sage euch. Und dann stehen da eben alle möglichen Anweisungen darüber, wie man mit den Feinden umgehen soll, wie man die Ehe also halten soll und all solche Sachen. Also die Alten haben euch gesagt, ich aber sage euch. Das ist ja sowas ganz Ähnliches. Da spricht Jesus auch von Altem und von Neuem, das, was er jetzt sagt. Und hier ist die Frage, was ist das Alte? Nun, wir könnten auch auf den Gedanken kommen, das Alte, na, das ist das Alte Testament. Das sind halt die Forderungen des Alten Testaments. Steht das nicht hier? Aha, Altes Testament sagt, fasten sollst du und Sabbat halten sollst du. Das ist ja direkt, was vorher und nachher geschieht. Aber da sollten wir aufpassen. Denn Jesus stellt sich an keiner einzigen Stelle, die mir bekannt ist, deutlich gegen die Forderungen des Alten Testaments. Er sagt in der Einleitung der Bergpredigt sogar, wer eines von diesen Geboten durchstreicht, auch das Kleinste, der wird der Letzte sein im Himmelreich Gottes. Jesus hält alle Gebote des Alten Testaments ein. Das, was er nicht einhält, sind die Gebote der Alten, und der Alten ist hier gemeint der Pharisäer. Das heißt, die Gebote, die die Pharisäer vor einigen Generationen dazu erfunden haben, wo sie die Forderungen der Bibel noch verschärft haben. Ich habe euch ja gestern davon erzählt, dass die Juden zweimal in der Woche gefastet haben. Am Montag, am Donnerstag gefastet haben. Und das war ja gar nicht biblisch vorgesehen. Es war gar nicht gefordert. War es im Alten Testament verboten, dass man am Sabbat jemanden heilen darf? Hier sucht man die Stelle raus. Gibt keine Stelle, die das deutlich sagen. Also Wunder zu tun war scheinbar auch am Sabbat erlaubt. Kein Beruf nachgehen. Also meinetwegen ein Arzt, der jetzt eine Operation machen sollte, der konnte dann das, sollte das auch besser am ersten Tag der Woche dann machen, also weitermachen, wenn man es verschieben kann. Wenn es unbedingt nötig ist, durfte er das auch am Sabbat machen. Also das heißt, wenn Jesus hier heilt, ein Wunder tut am Sabbat, war das nicht gegen das Gebot des Alten Testaments. Wenn die Jünger einfach, um davon zu essen, Ehren ausraufen und sie essen, war das nicht gegen das Gebot des Alten Testaments, denn es handelte sich nicht um eine Berufstätigkeit, der sie nachgegangen sind, sondern nur um das Stillen des Hungers. Das heißt, das, was die Pharisäer Jesus vorwerfen, sind, er hält sich nicht an ihre Gebote, an das, was aus Sicht der Pharisäer das Alte und Bewährte ist. Und ich glaube, dass Jesus mit diesem Gleichnis von dem alten und neuen Kleid gerade das vor Augen hat. Das Alte, das ist das Kleid der Pharisäer, das ist die Lehre der Pharisäer. Das ist das, wie sie das Alte Testament interpretieren. Und das Neue, das ist die Botschaft Jesu. Und hier will er damit sagen, es bringt nichts, irgendeine Kombination zu probieren. Die Pharisäer hätten sich ja vielleicht auf irgendeinen Kompromiss eingelassen. Da haben gesehen, Jesus, der bekommt viel Zulauf, die Leute sind begeistert von Jesus, der tut noch viele Wunder, den könnten wir doch auch noch gut gebrauchen als eine Art Oberpharisäer. Wären sie vielleicht mit einverstanden gewesen. Aber er musste ein paar Kompromisse eingehen. Er muss sich jetzt an unseren äußeren Rahmen halten. Sie merken schon, an unserem Pharisäertum, so ein paar Sachen, die klappen nicht ganz so gut, aber das können wir jetzt flicken. Womit? Mit der neuen Botschaft Jesu. Da ist Leben drin, die Leute sind begeistert. Und hier sagt Jesus, nee, das geht nicht. Wenn ich diese neue Botschaft vom Reich Gottes, die ich predige, versuche zusammenzubringen mit euren Geboten, dann geht beides kaputt. Ja, warum? Weil Jesu Botschaft ist die Botschaft der Gnade. Du bist errettet aus Gnade und nicht aus einer falsch verstandenen Gesetzlichkeit, die versucht, durch das Einhalten von Geboten Gerechtigkeit bei Gott zu bekommen. Und da kann man keine Kombination machen. Ich kann nicht sagen, wenn du den Sabbat hältst und regelmäßig fastest und den Zehnten gibst und all sowas, dann wirst du gerettet. Und gleichzeitig sagen, wenn du deine Sünden bekennst, wirst du aus Gnade allein gerettet. Das geht nicht. Wenn ich versuche, das miteinander zu kombinieren, geht beides kaputt. Irgendetwas fällt dann unter den Tisch davon. Und hier will Jesus uns vor Augen führen, das Ganze ist irgendwie unvereinbar miteinander. Das passt nicht zusammen. Und den Pharisäern so vor Augen stellen, ihr müsst euch entscheiden. Entweder hört ihr auf meine neue Botschaft, in Anführungsstrichen, oder ihr haltet an eurer altverstandenen Lehre fest. Beides zusammen geht hier nicht. Soweit vielleicht zum ersten Gleichnis dieser beiden. Das zweite dann, ab Vers 37. Und niemand schüttet neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird auslaufen und die Schläuche werden verloren sein. Vielmehr muss man neuen Wein in neue Schläuche schütten und niemand, der alten getrunken hat, will neuen, denn er sagt, der alte ist bekömmlicher. Zuerst einmal der Hintergrund mit diesen Schläuchen. Also es wird hier auch alt und neu miteinander verglichen. Die Schläuche werden mit einem griechischen Begriff, der heißt Kainos, bezeichnet. Das meint so viel wie eine qualitative Neuerung. Also nicht unbedingt neu nur von der Herstellung, sondern auch neu von der Qualität. Der Wein wird hingegen mit dem griechischen Wort Neos bezeichnet. Das meint so viel wie frisch und jung. Das hat jetzt keine große Auswirkung auf unsere Interpretation. Bei beiden müssen wir allerdings vor Augen haben, hier alt und neu sind nicht Wertungsurteile an dieser Stelle. Also weder wird das gesagt, das Alte sei wertig, sei höherwertig oder das Neue sei höherwertig. Da hat sich das ja in der Gesellschaft auch gewandelt. Vor vielleicht noch 50 Jahren, da galt für viele, alt ist bewährt und alt ist gut. Heute ist es gerade umgekehrt, zumindest bei einem großen Teil der Menschen. Alt ist überholt und unsinnig, neu ist immer ein Qualitätsmerkmal. Vielleicht, aber wer will einen alten Computer kaufen? Einen neuen, ein neues Handy, eine neue CD oder so etwas. Also das Neue ist das Gute für viele Menschen. Das ist hiermit aber nicht gemeint. Also hier ist keine Wertung, sondern hier ist einfach bloß eine Zuschreibung. Das ist alt, weil es eine gewisse Zeit schon existiert hat. Das ist neu, weil es eben noch nicht so lange existiert hat. Das ist das, was hier vor Augen steht. Was passiert da? Nun, Wein wird ja aus Weintrauben gewonnen. Weintrauben werden ausgepresst und dann werden diese Weine, der Saft, der wird vergoren. Wenn er vergärt, dann entstehen da, können da Gase entstehen. Diese Gase führen dazu, dass sich das dann aufbläht. Also es gibt dann ja so Schaumwein, nicht? Da merkt man es ganz besonders deutlich. So Schaumwein, so Champagner und so etwas, nicht? Gehört, glaube ich, auch mit dazu. Oder halt, also so, da ist ja so, wenn man den aufmacht, nicht? Den Korken rausmacht, dann springt der richtig heraus, weil da halt viel Druck ist, weil das zum Teil gegoren ist. Zum Teil kann das auch versetzt sein mit irgendwelchen anderen Stoffen, damit das dann eben schön da blubbert und Luft herauskommt. Auf jeden Fall, das ist das, was hier gemeint ist. Also der junge Wein, der jetzt abgefüllt wird, der dehnt sich aus. Und Stoff, der schon früher einmal ausgedehnt war, der hat seine Limit erreicht. Wenn man den weiter dehnt, zerreißt er. Frischer Stoff hat immer die Möglichkeit, das waren hier meistens Schläuche aus Leder, also frisches Leder kann sich ausdehnen, das ist noch flexibel. Altes Leder wird so wie Pergament, ein bisschen unflexibel. Und wenn man jetzt den neuen Wein in diese unflexiblen Schläuche hineinschüttet, dann sagt Jesus, beides geht kaputt. Es ist ja nicht nur so, dass das eine geschädigt wird, die alten Schläuche werden geschädigt, weil sie auseinanderplatzen, dann kann sie nicht mehr gebrauchen. Und der Wein wird geschädigt, weil er verschüttet wird und keiner kann ihn mehr trinken. Also will er hier sagen, für beide ist es besser. Das Neue bleibt beim Neuen, das Alte bleibt beim Alten. Beides wird hier getrennt voneinander. Das ist also die Geschichte, die dahinter steht, die rein landwirtschaftliche Geschichte, könnten wir jetzt sagen. Jetzt gibt es verschiedene Deutungen darüber, was das nun im Einzelnen heißen kann. Also manche schlagen dann vor, der Wein könne doch irgendetwas mit Heiligen Geist bedeuten. Das wäre rein theoretisch möglich. Also Wein wird manchmal in Bezug zu Heiligen Geist gesehen, oder wir könnten das jetzt in Bezug zum Abendmahl sehen, wo der Wein gebraucht wird, oder zum Blut des Passahs oder das Blut Jesu. Ich habe den Eindruck, das spielt hier alles gar keine Rolle. Denn Jesus will hier weder was über den Heiligen Geist, noch über seinen Tod, noch über das Passa, noch über sonst etwas sagen, sondern in dem Gesamtzusammenhang des Textes sehen wir, es ist die Auseinandersetzung mit der Lehre der Pharisäer und der Lehre, die er bringt. Das scheint im Zentrum zu stehen. Jetzt ist die Frage, manche deuten das auch, dass der Wein steht jetzt für die Freude, die Lebensfreude, nicht? Also dadurch, wenn die Leute sich betrinken oder auch nur etwas trinken, werden sie fröhlicher und lustiger und so, sozusagen jetzt nach dem Motto, also die Sauertöpfischen, die bleiben bei sich und die Fröhlichen bleiben auch bei sich, und das ist hier wahrscheinlich auch nicht mit gemeint, sondern es geht lediglich darum, alte Lehre, pharisäische Lehre, neue Lehre, Lehre Jesu. Und die passen nicht zusammen. Fällt uns an dieser Stelle der letzte Teil. Da steht ja auch, niemand, der den Alten getrunken hat, will neuen. Denn er sagt, der Alte ist bekömmlich. Oder ist besser, schreiben auch manche dabei. Jetzt ist die Frage, ja, wie passt das denn? Wenn die Lehre der Alten die Lehre der Pharisäer ist und Jesus dann sagt, ja, die ist besser. Ja, sagt dann Jesus von seiner eigenen Lehre, sie ist schlechter als die der Pharisäer? Nun, das steht hier ja nicht, sondern hier steht ja nur, dass diejenigen, die den getrunken haben, sagen, das sei so. Ob das wirklich so ist, das können wir natürlich irgendwelche Winzer fragen, und die werden im Normalfall auch sagen, ja, alter Wein sei jetzt besser als ganz frischer, ist ausgereifter und so etwas. Aber das, was wir hier deutlich sehen, Jesus sagt nichts über Qualitätsmerkmal von Wein, sondern er sagt nur etwas von dem, wie diejenigen, die es probiert haben, das empfinden. Trotzdem habe ich den Eindruck, sind hier beide Interpretationen möglich. Nämlich auf der einen Seite, das ist an der Oberfläche das, was wir sehen, das Alte ist das, was die Pharisäer als alt angesehen haben. Das sagt uns, glaube ich, ganz deutlich auch das erste Bild, eben von dem alten Kleid und dem neuen Kleid, was dann zerschnitten wird. Es steckt dabei, glaube ich, aber auch noch die andere Ebene dahinter, nämlich die indirekte Kritik an der Interpretation der Pharisäer, wo Jesus nämlich zum Ausdruck bringt, das eigentlich Alte habt ihr gar nicht. Das eigentlich Alte habe ich nämlich. Ja, wie passt denn das jetzt? Ich habe ja gesagt, dass mit dem Alten, was die Pharisäer als alt betrachtet haben, das, was sie als überkommene Tradition angesehen haben, das war die pharisäische Tradition. Ja, und seit wann gab es Pharisäer? Das war eben erst ein paar hundert Jahre her. Und seit wann gab es das Alte Testament? Na ja, das sind, wenn wir die Anfänge sehen, ein paar tausend Jahre her. Also das heißt, was ist das Ältere? Die Überlieferung Moses, Abrahams, die Geschichte Davids oder die Interpretation der Pharisäer? Und hier müssen wir sagen, Jesus predigt etwas Neues für die damalige Zeit. Aber eigentlich predigt er etwas Altes, weil es nämlich genau auf dem aufbaut, was Gott schon lange vorher im Alten Testament geoffenbart hat. Das müssen wir auch immer vor Augen haben, dass wir nicht an einer falschen Stelle Altes und Neues Testament versuchen, gegeneinander auszuspielen. Auch das gibt es nämlich bei manchen Christen, die mehr oder weniger das Alte Testament stiefmütterlich behandeln. Das hat uns ja nichts mehr zu sagen, das ist ja alles altmodisch. Oder manchmal fallen wir auch noch rein auf die Vorwürfe der Nichtgläubigen, die uns dann sagen, im Alten Testament, da sind doch alle möglichen Schlachtereien. Ich habe gesagt, hier, töte die und Gott ist grausam und brutal. Und im Neuen Testament ist Gott ja nur Liebe. Wobei wir auch da sehen müssen, das ist eine grobe Vereinfachung. So einfach ist es nicht. Schon im Alten Testament finden wir Verse wie, Gott hat keine Freude am Tod des Ungerechten. Schon im Alten Testament finden wir die Verhandlung Abrahams mit Gott, wo es um die Vernichtung Sodom und Gomorras geht. Wenn da nur ein paar Gläubige sind, dann, oder Fromme, dann verschone ich die Stadt. Und Gott geht drauf ein. Gott gibt Gnade bei Ninive, wo Jona hingeschickt wird. Da sagt er nicht, ach, einmal gesagt, zerstört, jetzt werden die alle umgebracht. Die tun Buße, Gott vergibt ihr und lässt sie neu anfangen. Gott geht seinem Volk nach, obwohl es immer wieder Abgötterei betreibt, immer wieder. Da, wo wir im Neuen Testament dann lesen, da, wo ihr untreu seid, wird zu den Juden gesagt, bin ich treu, sagt Gott. Das ist das Alte Testament. Wir haben im Alten Testament den Hinweis auch schon, du sollst deinen Nächsten lieben. Das ist ja nichts Neues, das ist ja nur, was Jesus wieder aufnimmt, auch schon im Alten Testament. Und wenn wir im Neuen Testament sehen, dann haben wir da eben auch nicht nur den Gott der sentimentalen Liebe, da haben wir auch einen Jesus, der sagen kann zu den Pharisäern, ihr Otterngezücht und ihr Schlangenbrut meint nicht, dass ihr dem zukünftigen Gericht Gottes entfliehen könntet. Da haben wir auch solche Hinweise wie Jesus, der in den Tempel geht und mit der Geißel da erstmal die Leute zusammenschlägt. Da haben wir auch in der Offenbarung so ein glorioses Bild wie, naja, eben sterben mal ein Drittel der Menschheit. Also als Strafe Gottes. Und da haben wir in der Offenbarung auch von dem feurigen Pfuhl und dem ewigen Tod und was weiß ich. Also Gott ist derselbe im Alten Testament und im Neuen. Der alttestamentliche Gott ist nicht nur der Böse, mich gar nicht, er ist der Gerechte, auch der, der Strafe initiiert, aber er ist auch der Gott der Liebe. Und im Neuen Testament ist es genauso. Gott ist vollkommene Liebe, aber auch Gerechtigkeit. Also deshalb, wir sollten dieses Alt und Neue nicht ausspielen, wie die Pharisäer es versucht haben, an dem Alten festzuhalten in ihrer Interpretation, sondern zu sehen, was ist denn wirklich das Alte? Und da müssten wir sagen, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Der Gott, von dem Jesus redet, ist auch der Gott des Alten Testaments. Da ist kein Unterschied, aber es ist nicht der Gott der Pharisäer. Und wenn wir jetzt diese nächste Ebene des Gleichnisses haben, also die erste Ebene des Gleichnisses ist, aha, das, was die Pharisäer predigen, ist das Alte und Traditionelle. Und das passt nicht zum Neuen. Das Neue ist die Botschaft Jesu. In der nächsten Ebene merken wir, selbst das stimmt nicht, denn das wirklich Alte ist dann wiederum auch die Botschaft Jesu. Ist dann auch das, was Jesus eigentlich wieder hervorholt. Und das, was die Pharisäer nennen, ist das Neue. Das, was zwar schon ein paar hundert Jahre alt ist zu dem Zeitpunkt, aber verhältnismäßig gegenüber der Offenbarung neu. Und hier merken wir, ist gerade dieser Schlüssel am Ende, wer den Alten getrunken hat, merkt, der Alte ist besser, ist bekömmlicher. Das ist so eine Art Schlüssel, wo wir merken, das Gleichnis hat mehrere Ebenen. Das ist gar nicht ganz so einfach zu verstehen. Denn jetzt die erste Ebene ist, wenn wir sehen, das Alte ist das der Pharisäer, dann würde ich es deuten dabei, diejenigen, die das Alte getrunken haben, meinen, es sei besser. Das ist etwas, was wir erleben können. Die Pharisäer meinen wirklich, dass wir sie es erleben, sei das Bessere. Also einige von euch kommen ja langsam in das Mittelalter hinein, einige haben das Mittelalter schon überschritten, so kommen dann in die Antike, könnte man sagen. Ne? Das ist eine Stufe dabei und hier in dieser Stufe kann es uns nämlich genauso gehen wie die Pharisäer, dass wir generell sagen, das Alte ist immer das Gute. Ich weiß nicht, wie es in manchen eurer Gespräche ist, dass dann häufiger mal auftauchen kann, so wie es früher war, so war es gut. Würden die Jugendlichen sich doch so verhalten, wie wir es vor 30 Jahren gemacht haben? Würde doch der Gottesdienst heute so laufen wie vor 40 Jahren, wenn wir schon so alt sind? Würde man doch heute die Lieder singen, die wir schon vor 20 Jahren gesungen haben? Das waren doch die Guten, das waren die Bekömmlichen. Ja, ich merke, hier sind schon einige, die mir zustimmen, ne, die sagen, genau so ist es auch. Ja. Okay. Okay. Also, in der ersten Ebene, hier ist die Frage, inwiefern sind wir davon betroffen, wo wir genauso den Eindruck bekommen können, das Alte, das Überkommene, das ist doch das Gute. Ja, warum hat man den Eindruck? Man ist so daran gewöhnt. Man ist so daran vertraut. Das ist so wie, naja, der Weinkenner, der sagt, den Wein, den ich immer trinke, der schmeckt mir gut. Ein neuer, der schmeckt hier etwas zu erdig oder etwas zu frisch oder etwas so. Nein, das ist genau richtig so. Und da soll angesprochen werden, was so normal menschlich ist und wo wir eben genauso reagieren können wie die Pharisäer zur damaligen Zeit. Was uns bekannt ist, ist gut. Und was neu ist, ist schlecht. Und da müssen wir uns etwas hinterfragen. Ist das wirklich immer so? Oder ist es manchmal nicht nur unsere eigene Tradition, die uns selbst hemmt? Und wenn wir nicht darauf achten, dann kann das nämlich an der falschen Stelle Provokation und Streit in der Gemeinde hervorrufen, wo es eigentlich gar nicht sein muss. Denn in vielen Stellen, wenn wir genau hinschauen würden, wenn wir objektiv hinschauen würden, müssten wir sagen, das Alte ist nicht schlecht, aber das Neue vielleicht auch nicht. Die Lieder, die heute gesungen werden, haben vielleicht eine andere Melodie und wir müssen uns einmal anstrengen, da hineinzukommen, vielleicht etwas schneller oder langsamer, vielleicht die Texte auswendig zu lernen, macht etwas Mühe, wenn man lange nichts mehr auswendig gelernt hat. Und mir geht es ja so, die Lieder, die ich seit Kindheit an singe, da brauche ich gar kein Buch mehr, die kenne ich so auswendig, das ist doch viel angenehmer zu singen. Und ich verbinde damit persönliche, emotionale Erinnerungen. Aber das muss ich trennen von dem, sind die wirklich immer besser? Ja, wir müssen sagen, an vielen Fällen ist es ja nur so, die schlechten alten Lieder, ja, die sind eben längst vergessen. Und nur einige wenige, die gut sind, die hat man bis heute noch in Erinnerung. Ja, wenn ihr seht, dass zum Beispiel Zinzendorf, der hat ein ganzes eigenes Liederbuch von mehreren hundert Liedern gedichtet. Und wie viele von denen kennen wir heute noch? Ja, 2, 3 vielleicht. Vielleicht auch noch 4. Also das, was mir jetzt spontan einfällt, ist Herz und Herz vereint zusammen, sucht im Herzen Gottes Ruhe. Vielleicht sowas zum Beispiel von Zinzendorf. Ist ja wirklich schön. Aber viele der anderen Lieder, wenn wir die heute lesen würden, die würden uns richtig schmalzig und übertrieben vorkommen, weil die Sprache der Zeit im Spätbarock war halt so. Und die sind, können wir sagen, zum Glück vergessen. Sind für Historiker wie mich noch interessant, aber sonst für nicht mehr so viele Leute. Und nur noch einige wenige sind überliefert. Und genauso wird es auch mit den neuen Liedern heute gehen. Viele, die heute mit Begeisterung gesungen werden, in 50 Jahren wird die kein Mensch mehr singen, weil man merkt, ach, ist doch wohl nicht so gut. Aber einige von denen, die werden es auch überleben, weil sie wirklich gut sind. Und dafür sollten wir offen sein. Und ich glaube, hier braucht es eben auch dieses nicht nur an Tradition festzuhängen, die fromm klingt, wie die Pharisäer sie interpretiert haben, die vielleicht sogar fromm ist, aber die nicht unbedingt biblische Forderung ist. Das müssen wir unterscheiden. Viele Sachen, die uns lieb und wert sind, sind nicht schlecht. Aber wir dürfen niemanden darauf verpflichten, genau so zu sein. Dann könnte dieses passieren, dieses zerreißen. Das ist jetzt ein junger Gläubiger, der will eigene Erfahrungen machen und wir wollen ihn in das alte Korsett hineinstopfen. Du musst genauso sein wie ich. Du musst es genauso machen wie ich. Dieselben Lieder singen, dieselben Missionseinsätze machen. Und ehrlich gesagt, bei meinen Kindern wollte ich das ja gerne. Nicht? Also so, als 14-Jähriger habe ich dann Missionseinsätze angefangen, mit OM zu machen, Operation Mobilisation, an der Haustür mit Leuten, mit den Glauben gesprochen, auf der Straße Leute bekehrt und solche Sachen. Natürlich nicht ich, an Gott, nicht dabei, aber ich war mit dabei. Da würde ich auch sagen, macht das, setzt euch ein. Da manchmal, wenn ich sie sehe, ach, wir haben keine Lust und es ist so langweilig und dann was weiß ich, nur MP3-Player im Ohr, denke ich mir, also hey, macht das doch so wie ich. Nicht? Aber es ist auch nicht ganz richtig. Es ist nicht richtig dabei, ich meine, es ist schon gut, wenn Sie vielleicht was tun würden, aber Sie müssen es nicht so tun wie ich. Was ich getan habe als Jugendlicher, naja, Sie ist auch schon, wie viele Jahre her, wie alt bin ich denn jetzt hier, schon fast 30 Jahre her, ne? Das ist halt schon eine gewisse Zeit vorbei. Und hier müssen wir sehen, das Alte muss nicht das Beste sein. Ich habe da eine Geschichte gelesen in einem Kommentar, die fand ich ganz interessant. Da wurde eine Anekdote berichtet aus dem Leben vom Rudyard Kipling. Kipling, den kennt ihr vielleicht, den Autor von Mowgli und so, der lebte ja lange Zeit in Indien und hier ist er mal wieder in Indien unterwegs und ist auf einem Schiff und das Schiff landet an und da kommt nun ein neuer Gast ins Schiff hinein und dieser Gast ist der William Booth. William Booth kennt ihr vielleicht, der Gründer der Heilsarmee im 19. Jahrhundert. Und das war eine etwas innovative Persönlichkeit, könnte man sagen, denn der hat damals manche Leute schockiert. Und zwar einfach, weil er Leute erreichen wollte, die halt so nirgends in die Kirche gegangen sind. Und was war da, als er dort hineingekommen sind? Da sind dann die Leute, die ihn begleiten, die trommeln da, nicht, was das Zeug hält und die singen. Und der Rudyard Kipling, der war eher einer von der traditionellen Sorte. Nein, also wenn Gesang in der Kirche und wenn mit Orgel und wenn alte Hymnen, und dann ist er ganz frustriert dabei und geht hinterher zu dem William Booth und sagt, wie können Sie denn das zulassen, dass hier so die Ehre Gottes so mit Füßen getreten wird, da wird ja ein Jahrmarktsgeschrei rausgemacht, eben mit Trommeln und Singen da auf dem Pier, das geht doch nicht. Und dann sagt der William Booth darauf, sagt, junger Mann, wenn ich auch nur eine Seele für Christus hinzugewinnen könnte, wenn ich Kopf stehe und dabei mit den Füßen das Tamburin schlage, so würde ich mich bemühen, es zu lernen. Hier merken wir, da ist der glühende Evangelist. Nicht? Dem ist alles egal, die Hauptsache Leute finden zu Jesus. Nun, ich glaube, ganz so können wir das nicht übernehmen. Das ist jetzt ja keine göttliche Offenbarung, was der William Booth sagt. Aber ein Körnchen Wahrheit steckt ja drin. Denn jetzt ist ja die Frage der Riot Coupling, wonach geht er denn vor, was der Ehre Gottes dient und was nicht? Ist es wirklich für Gott verunehrend, wenn man außerhalb der Kirche singt? Ist es wirklich verunehrend, eine Trommel zu spielen? Und hier müssen wir sehen, viele, die gegen Schlagzeug argumentieren beispielsweise, die argumentieren nicht biblisch. Denn in der Bibel gibt es Pauken und Trommeln und Trompeten und was weiß ich noch alles. Das gibt es da schon. Also wenn wir objektiv dran gehen, müssen wir sagen, also ich komme gut im Gottesdienst, muss ich sagen, ohne Schlagzeug aus. Also nicht, dass ihr denkt, ich will jetzt dafür werben, dass das überall einführen muss. Ich komme gut ohne aus. Aber ich muss, wenn ich in die Bibel hineinschaue, muss ich sagen, da steht da nicht drin. Da stehen alle möglichen Instrumente, aber zum Beispiel die Orgel wird nicht erwähnt. Also müssen wir sagen, die Orgel ist nicht biblisch. Also lasst uns aus der Kirche rauswerfen. Ja gut, die meisten von uns sind Freikirchler, die haben sowieso keine Orgel im Gottesdienst, aber auch viele andere Instrumente, die wir haben, ein Klavier, steht auch nicht drin. E-Piano steht auch nicht drin. Aber Schlagzeug, das steht drin. Also da müssen wir sagen, haben wir ein Problem, nicht? Jetzt will ich ja nicht eure Musikgeschmack verändern, ich will nur sagen, wir müssen versuchen, uns auch etwas in Frage zu stellen, damit nicht das, was wir als das Biblische und Glaubwürdige ausgeben, zum Hemmschuh wird für Leute, denen etwas Neues auf dem Herzen liegt, etwas Neues einbringen wollen. Dass wir sie hineinzwingen wollen, wie die neuen Weinen, nehmen wir die neuen Gläubigen, in den alten Schlauch, die müssen genauso sein wie wir, was macht es? Die neuen Gläubigen, also die jungen Gläubigen sind nicht glücklich damit und das alte geht auch kaputt, weil sie machen das nicht mit ganzem Herzen wie wir vielleicht. Sie versuchen es zu tun, sind aber unzufrieden und frustriert und beides geht kaputt. Die jungen Gläubigen gehen kaputt und unsere alten Formen gehen auch kaputt. Und keinem ist geholfen dabei. Also ich glaube, das ist die eine Ebene, auf die wir schauen müssen. Nicht, dass wir so eine Art falschen Konservativismus haben, einen falschen Traditionalismus. Denn das gibt es als Christen auch. Und die kann man sich sehr schnell angewöhnen. Und es gibt keine Gemeinde, die davor gefeit ist. Und auch kein Jugendlicher. Wenn ich jetzt hier diese Predigt vor Jugendlichen halten würde, dann würde ich ihm sagen, wartet nur 20 Jahre und ihr seid genauso traditionell wie eure Eltern. Und es ist garantiert so. Es ist so, weil es in der Weltgeschichte immer so war. Und wir müssen uns ehrlich eingestehen, oder ich mir zumindest, bei mir ist es auch so. Es wird nur relativiert dadurch, dass ich es mir immer bewusst mache und immer wieder sage, ich will nicht, und das muss ich mir jeden Tag sagen. Nicht? Sonst geht es nicht. Und mir hilft auch sehr stark dann die Auseinandersetzung mit der Kirchengeschichte. Weil wenn du die Kirchengeschichte anschaut, dann merkt ihr, das war immer so gewesen und immer haben die Leute gegen Neues gekämpft und immer gemeint, das sei unbiblisch. Und aus der Perspektive, ein paar hundert Jahre später, merken wir, wie verblendet waren die, wie blöd waren die. Als dann im 19. Jahrhundert die Eisenbahn erfunden worden ist, da gab es massenhaft Traktate gläubiger Leute, die geschrieben hat, Gläubige dürfen nicht mit der Eisenbahn fahren. Ja, warum? Automatisch. Hätte Gott gewollt, dass sie sich so schnell fortbewegen, dann hätte er ihnen schnellere Füße oder Flügel gegeben. Ja, eindeutig biblischer Hinweis. Die Vögel können schnell fliegen, die haben Flügel, der Mensch muss zwei Beine, er muss langsam. Und dann wurden noch Untersuchungen zitiert, irgendwo hat man ein paar Ärzte gefunden, die haben gesagt, ja, dass diese immens hohe Geschwindigkeit von knapp 40 Stundenkilometer, die würde dem Menschen nervlich schaden, er würde dann Nervenschädigungen davon bekommen. Denkt das nächste Mal daran, wenn ihr über die Autobahn fahrt. Nicht? Ja, und da merken wir, manche neue Sachen, die waren einfach, die wollten das Neue nicht. Oder ich weiß nicht, ich glaube, im letzten Jahr habe ich das Beispiel auch erzählt, das stimmt nach wie vor noch, als man das Radio erfunden hatte, Anfang des 20. Jahrhunderts, das verbreitet war als Massenmedium, da haben die Christen opponiert und Traktate geschrieben gegen das Radio. Wisst ihr warum? Gab es eine biblische Begründung dafür. Die biblische Begründung lesen wir nicht im Epheserbrief. Der Satan ist der Herr dieser Welt, der im Luftraum herrscht. Und die Radiowellen gehen durch den Luftraum, also durch den Herrschaftsbereich des Teufels, also ist das Radio vom Teufel. Eindeutig, nicht? Also müsst ihr sagen, das Handy natürlich auch. Klar, das geht ja auch durch die, also nur Festnetz. Festnetz geht nicht durch die Luft, das geht durch den Boden, das ist erlaubt. Ja. Ja. Und ich meine, es hätte mich ja gereizt, wenn ich damals gelebt hätte und dann die Einsicht gehabt hätte, damals wie heute, dann hätte ich den Leuten ja gesagt, ihr seid inkonsequent, denn wenn das wirklich stimmt, dann solltet ihr sofort aufhören zu atmen. Ja, denn atmen, ja, was atmet ihr denn? Ihr atmet Luft. Also dann nehmt ihr den Teufel sogar in euch auf. Ihr hört ihn nicht nur durch die Ohren, sondern ihr atmet ihn in euch hinein. Also besser aufhören zu atmen, da ist der Teufel drin. Also dann seid ihr rein und dann seid ihr tatsächlich bald im Himmel. Ja. Also hier müssen wir sagen, diese Argumentation ist unsinnig. Oder ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Internet wird populär, nicht? Was habe ich da nicht alles für Traktate gelesen? Internet ist vom Teufel. Keiner darf Internet benutzen, weil da ist ja www. Und www, hebräisch ist waff, waff, waff. Und waff steht in der Kabbalah für 666. Also ist jede Art Internetadresse mit 666 begonnen. Also ist das Internet Zeichen des Teufels. Naja, und die Sachen, die drin sind im Internet, sind ja häufig auch wirklich absurd und blöd und alle Verschwörungstheorien. Und jeder Depp kann ja veröffentlichen, was er will, ja? Also wirklich, was ihr da findet, da war ich doch noch vor ein paar Wochen in Süddeutschland, in der Nähe von Stuttgart, in einer Gemeinde. Und da habe ich dann mit einem Jugendlichen gesprochen, der war ganz begeistert am Internet, so eine Verschwörungsseite gelesen, dass eigentlich die Anschläge vom 11. September sei durch die CIA ausgelöst worden. Und weil das alles so plausibel klang, hat er das alles geglaubt. Ja, im Internet kann jeder schreiben. Ich könnte auch sagen, das ist jetzt von den Russen ausgelöst, wäre eine neue Verschwörungstheorie. Oder die Freimaurer, die sind auch immer beliebt, nicht? Also 11. September, Freimaurer. Oder die Satanisten, wie wäre es damit? Oder die Scientologen. Können wir auch noch ein paar Argumente dafür finden. Oh, ich könnte euch noch 20 neue Verschwörungstheorien, mit denen ihr Geld verdienen könnt und vertreten könnt, liefern. Nur ist es die Frage, ist es wirklich so? Und hier müssen wir sagen, da ist das Internet manchmal nicht sehr zuverlässig von Informationen. Man muss genau prüfen, genau hinschauen. Aber das Internet selbst ist nicht der Antichrist. Und hier merken wir, es gibt Christen, die tendieren dahin, das Alte ist immer das Gute, das Neue ist immer kritisch und schlecht. Und das ist nicht wahr. Und hier müssen wir darauf achten, dass wir nicht anderen Leuten etwas überstülpen, wie die Pharisäer es getan haben, was letztendlich biblisch nicht wahr ist. Aber hier steckt auch die andere Wahrheit dahinter. Ihr müsst nicht jedem neuen Trend nachlaufen. Denn auf der anderen Seite ist das wirklich Alte, nämlich das, was wirklich von Gott kommt, das ist gültig und das sollen wir nicht gegen falsches Neues austauschen. Denn in der Perspektive, wenn die Lehre der Pharisäer das Neue ist, weil sie ja in der Zeit Jesu verhältnismäßig neu war, gegenüber Mose, dann kann uns das vor Augen führen, wir sollen nicht jedem neuen Trend nachlaufen, sondern das wirklich Alte bewahren, aber dann neue Formen dabei durchaus ja zulassen, wie wir es praktizieren. Das heißt, das, was Gott uns wirklich gegeben hat, das ist nicht überholt. Die Lieder, wie wir sie singen, ob wir das Internet benutzen, das Radio oder sonst etwas zur Verkündigung des Evangeliums, das spielt nicht die entscheidende Rolle. Ob wir Trommeln spielen oder die Orgel, ist nicht das Entscheidende. Aber die wirklichen Inhalte der Bibel, wir werden errettet nur durch Jesus Christus. Gott hat sich in der Bibel uns geoffenbart. Es wird einmal eine Ewigkeit bei Gott geben. Es wird einmal ein Gericht geben, vor dem wir stehen. Und entweder wirst du ewig bei Gott sein oder ewig verloren gehen. Es gibt Himmel und Hölle. Diese Sachen sind alt, aber gleichzeitig auch ganz neu. Sie sind immerwährend gültig. Die haben aber auch nichts mit der äußeren Form und Einkleidung zu tun. Also das Gleichnis sagt uns auf der einen Seite, halte an dem wirklich Alten, an dem, was Gott gegeben hat, fest. Auf der anderen Seite, versuch nicht irgendwelche neue Traditionen zu schaffen und wir sind alle in der Gefahr. Jede unserer Gemeinde, nicht erst wenn sie 500 Jahre alt ist, hat Tradition. Da müsst ihr nur mal achten, wenn ihr morgens im Gottesdienst euch mal auf den falschen Stuhl setzt. Dann kann es schon Ärger geben. Was machst du denn hier? Na, die meisten würden es nicht sagen. Die würden dich nur schräg anschauen, nicht? Und denken, nicht? Ärgerlich. Oder wenn dann statt meinetwegen der ersten 5 Lieder die Predigt sofort beginnen würde. Das wäre für manche eine Revolution. Die denken, das geht doch nicht. Erstmal Lieder und Ansagen und Gebet und so, und das geht doch nicht. Oder wenn man plötzlich die Predigt mal einen Sonntag wegließe und nur beten würde, dann würde manche auch sagen, das geht doch nicht. Und weil wir alles sagen müssen, das sind Dinge, die in der Bibel so nicht festgeschrieben sind. In der Bibel steht nicht, du musst 3 Lieder singen, ein Gebet sprechen, eine Lesung, dich genau so hinsetzen. Das steht da alles nicht. Also das heißt, wir müssen lernen zu unterscheiden, was ist wirklich biblisch, und daran müssen wir unbedingt festhalten, und was ist einfach unsere Tradition, wo wir in Gefahr sind, die andere überzustülpen und dadurch den Wachstum der anderen kaputt machen und auch unser eigenes geistliches Wachstum in Frage stellen. Christen sollten sich nicht auszeichnen für einen blinden Konservativismus oder eben wir könnten auch sagen, sie sollten keine Reaktionäre sein, dass immer was neu ist, ist schlecht. Gibt es ja in manchen Fällen. Nicht? Es gibt ja immer wieder auch Modewellen in der Christentum, wo wir auch sagen müssen, nein, das muss auch nicht sein. Also wenn ihr jetzt von Emerging Church liest oder so etwas, müsst ihr euch nicht viel Gedanken machen, was es heißt, kann ich euch auch sagen, das ist also Kirche für die Welt, Kirche, die in der Welt lebt. Aber könnt ihr Emerging Church genauso schnell wieder vergessen? Macht eure Gemeindearbeit nach Prinzipien der Bibel, dann braucht ihr kein Emerging Church, braucht ihr kein Willow Creek, kein Saddleback, gar nichts. Das ist alles nicht schlecht. Also ich würde nie dagegen kämpfen, das ist eine super Sache, die Leute machen, super, was sie erreichen, aber das sind auch so Modewellen, nicht? Da meinen alle ihre Gemeinde umkrempeln zu müssen und ihr könnt machen, was ihr wollt, eure Gemeinde wird sowieso nie Willow Creek Gemeinde. Könnt ihr gar nicht machen, erstmal, weil ihr nicht in Amerika seid, dann, weil ihr auch nicht 20.000 Mitglieder habt, weil ihr kein Anspielteam habt, weil ihr kein professionelles Orchester habt und so weiter und das, bis ihr das habt, ja, da vergehen ja 500 Jahre, also konzentriert euch lieber auf das, was ihr in der Gemeinde tun könnt. Denn die Illusion, die auch viele Menschen haben, ist, die Menschen kämen zum Glauben, weil ihnen ein perfektes Programm geboten wird. Nein, nein, vollkommen falsch. Die Menschen kommen zum Glauben, weil sie merken, da sind Menschen echt, wenn sie hoffentlich echt sind. Da werden meine eigentlichen Lebenssehnsüchte angesprochen. Und die sind nicht, habe ich da die neueste Popmusik. Die können die Leute überall hören. Dafür brauchen sie nicht in Gottesdienst kommen. Und häufig ist das Angebot in irgendeiner Disco mit Popmusik besser als das, was wir in der Gottesdienst machen können, selbst egal, wie viel wir üben in der Woche. Die Show ist in manchen, was weiß ich, Kabarett besser als das, was wir bieten können, selbst wenn wir noch so sehr üben bei der Predigt. Und deshalb, wir sollten uns auf das Eigentliche konzentrieren. Und ich bin dann überzeugt, der Rest, der wird kommen. Und dann sollten wir nicht so festhalten, ja, da spielt man halt mal dieses Instrument und mal das, das ist halt nicht so wichtig, da kann man noch offen für sein. Aber es ist eben auch nicht so wichtig, dass wir alles dafür einsetzen müssen, alles umkrempeln müssen. Ich kann euch ziemlich sicher sagen, dadurch wird kaum einer zum Glauben kommen. Zum Glauben kommen die Leute, weil sie merken, du lebst wirklich mit Jesus. Du hast etwas, was sie nicht haben. Da sind dein inneres Vakuum, das wird ausgefüllt. Die Schuld wird los. Du kannst ihnen Weg zeigen, wie sie Gott finden können, wie sie mit ihrem Ehepartner sich versöhnen können. Das ist das, was die Leute trifft. Und da sollten wir uns drauf konzentrieren. Das tut uns gut, das ehrt Gott und das erreicht auch die anderen Leute. Also da soweit auch noch zu alt und jung. Also zu alt und neu hier bei unserer Gleichnis. Ihr merkt, in dem Gleichnis steckt eine ganze Menge drin. Wir könnten das jetzt noch weiter ausführen und merken, das, was Jesus den Pharisäern vorhält, ihr wollt hier so ein Mischmasch machen mit eurer Tradition und mit dem, was Jesus sagt. Das geht nicht. Und da merken wir, das hat uns auch etwas. Wir sollen so ein Gemisch auch nicht machen. Unsere Tradition ist unsere Tradition, die muss nicht schlecht sein, die sollen wir aber nie absolut setzen. Die Botschaft Jesu hingegen, die sollen wir absolut setzen, darüber kann man nicht verhandeln. Und das müssen wir erkennen in unserem Leben und das tut manchmal weh, weil wir dann auch sagen müssen, oh, so eine liebgewordene Tradition und trotzdem kann ich die nicht durchsetzen. Aber wir sollten das ehrlich sein, das nicht tun, weil sonst schaden wir uns, wir verunehren Gott und wir schaden jungen Gläubigen, zu denen das eben einfach nicht passt, unsere Tradition, manchmal. Ich mache an dieser Stelle Schluss, bete gerne noch mit euch und lade euch dazu auch ein, mitzubeten. Vater im Himmel, vielen Dank für dein Wort und dass es uns zeitlos Wahrheiten nahebringt, die vor 2000 Jahren galten und die heute noch genauso gelten. Ich danke dir für dieses Gleichnis von dem alten und neuen Kleid und von dem alten Wein und dem jungen Wein, den alten Schläuchen und den jungen Schläuchen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir und auch uns allen Weisheit gibst, zu erkennen, was nicht zusammenpasst, wo wir eigene Traditionen und eigene Überlegungen haben, die wir absolut setzen und meinen vielleicht, es sei sogar noch gut und richtig, aber wo wir nicht daran festhalten sollen, nicht andere zwingen sollen, genauso zu denken und zu handeln. Gib du uns aber auch die Weisheit, zu erkennen, was unveräußerlich ist, was einfach dazugehört, was wir nicht fallen lassen können, woran wir festhalten müssen und was wir nicht durch neue Ideen ersetzen können. Und gib uns dann den Mut und die Kraft, die Einsicht dafür, daran auch festzuhalten und das zu vermitteln, dass die jungen Leute in unserer Gemeinde, dass unsere eigenen Kinder und Enkelkinder daran festhalten und dass sie auch merken, das ist wirklich das, was hält. Und dass die äußeren Formen, dass die sich verändern können, aber die innere Botschaft nicht. Ich möchte dich da bitten für mich und auch für uns alle anderen, dass wir das hinbekommen und dass wir so dir Ehre geben können und auch jungen Menschen helfen können, ihren Weg zum Glauben und ihren Weg zu dir zu finden. Vielen Dank, dass du uns da nicht